Alle Jahre
Mörder.
Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
Christian, hallo. Und
Jasmin, hi.
Einen schönen Sonntag gewünscht. Von der leicht schnuffelnden Truppe, ja, bei uns kickt beide so ein bisschen die Pollenallergie. Aber wir geben unser Bestes, dass wir das so schnüffelfrei wie möglich irgendwie geregelt bekommen.
Zum Glück muss ich ja heute keinen Fall vortragen.
Ich wollte sagen, du kannst ja dann für mich mitschnüffeln im Prinzip in der Zeit, wo ich dann mich hier durch die Seiten quäle. Wieso hängt eigentlich hier neben mir das Kabel? Achso, das war, damit der Hund es nicht frisst. So, ich muss gerade mal das Kabel runtermachen.
Also falls ihr jetzt die ganze Zeit Störgeräusche gehört habt, das war das Kabel.
Nein, keine Störgeräusche. Ich habe halt nur gerade, wenn ich hier rumfuchtel, gemerkt, dass ich irgendwo gegengehauen habe jetzt gerade. Und das war jetzt das Kabel, was jetzt hier über dem Mikrofonarm gehangen hat. So hing das aber vorher auch nicht. Das ist komisch. Aber ist nicht schlimm. Das hält mich nicht zurück.
Ja, da wir wieder nichts Wichtiges zu mitteilen haben und alles andere Private ja so in unserem anderen Podcast ungedingst immer aufgreifen, könnt ihr gerne mal reinhören. Link dazu findet ihr unten in der Podcast-Beschreibung. Würde ich sagen, kannst du direkt mit deinem Fall starten und ich lehne mich jetzt entspannt zurück und lausche ergriffen.
Ich habe 1994 gezogen und es geht sogar tatsächlich bei mich in die Nähe. Ich kann mich auch noch an den Fall, was lachst du? Wieso lachst du?
Bei mich in die Nähe, das ist doch auch wieder Dialekt, oder?
Ich stehe zu meinem Dialekt.
Ja, ich sag's nur dazu, falls sich
die Welt wäre besser, wenn viel mehr Leute zu ihrem Slang und ihrem Dialekt stehen würden. Ich stehe dazu.
Okay, sorry, ich wollte jetzt nicht aus der Stimme raus, aber ich fand's gerade lustig. Ja, der Christian kann Deutsch.
Ich bin von hey, also ich bin von hier quasi.
Siehst du, ich verstehe kein Wort, wenn du so redest.
Das ist ja auch gut. Du musst ja auch nicht, wenn du dann was verstehen musst, übersetze ich dann. So.
Gut.
Aber nichtsdestotrotz kommen wir jetzt mal wieder runter, weil es ist ein ziemlich heftiger Fall, den ich euch mitgebracht habe. Diesbezüglich haben wir schon gleich die Triggerwarnung. Also heute geht es um sexuellen Missbrauch sowie Mord an Minderjährigen. Wer das nicht hören kann, der sollte vielleicht mal aussetzen. Einige Namen habe ich geändert. Es ist der 8. Oktober 1994, ein Samstagabend gegen 21.30 Uhr. Mama, wir gehen dann jetzt, sagt die 16-jährige Jasmin zu ihrer Mutter. Seid ihr beide denn auch warm genug angezogen, will Mutter Inge noch von ihrer Tochter und deren gleichaltriger Freundin Yvonne wissen. Aber klar, in der Disco ist doch eh warm, antwortet Jasmin ihrer Mutter schon fast ein wenig routinehaft. Sie hat diese Frage schon sehr oft gehört. Aber wer will in der Disco schon warm angezogen sein? Nein, es geht vielmehr darum, hübsch gestylt zu sein. Und beim Tanzen stört die dicke Kleidung ohnehin. Aber dennoch lassen sich die beiden jungen Frauen noch ein letztes Mal von Mutter Inge mustern, ehe sie ihnen einen schönen Abend wünscht und sie die Wohnung von Jasmins Eltern im Limburger Stadtteil Blumenroth verlassen. Ziel der beiden Mädels, die jetzt schon in bester Partylaune sind, soll die Diskothek Easy in der benachbarten Stadt Dietz sein. Hier sind Jasmin und Yvonne oft am Wochenende und tanzen und feiern mit ihren Freundinnen und Freunden bis in die frühen Morgenstunden. Als die beiden Freundinnen in der Disco ankommen, haben ihre Bekannten schon einen Tisch in Beschlag genommen. Yvonne und Jasmin gesellen sich dazu und bestellen sich etwas zu trinken. Lang soll es sie aber nicht auf ihren Stühlen halten, denn schließlich sind sie ja zum Tanzen hier. Das Easy, welches am Wochenende von ca. 4000 Feierwütigen besucht wird, ist an diesem Tag aber erstaunlich leer. Und trotz des Tanzens und der guten Musik will doch nicht so richtig Stimmung aufkommen. Also beschließen Yvonne und Jasmin, die Location zu wechseln, um doch noch etwas aus dem angebrochenen Abend zu machen. Ziel der beiden jungen Frauen soll die Diskothek Anyway im ca. 10 Kilometer entfernten Elz sein. Das Anyway gilt als kleiner Geheimtipp. Die Disco liegt abgelegen in einem Gewerbegebiet und ist dafür bekannt, bis in die frühen Morgenstunden gut besucht zu sein. Wie die beiden jungen Frauen nach Elz gekommen sind, kann die Polizei bis zum heutigen Tag nicht nachvollziehen. Den Zeugenaussagen zufolge erreichen aber beide gegen 2 Uhr die Disco im Elzer Gewerbegebiet. Dort angekommen sehen die beiden mit Freude, dass hier deutlich mehr los ist. Sie bestellen sich einen Drink an der Bar und stürzen sich ins Getümmel auf die Tanzfläche. Gegen 4 Uhr wollen dann Yvonne und Jasmin ihren Heimweg antreten. Gemeinsam mit einer Freundin verlassen sie die Disco. Die ebenfalls 16-jährige Bettina will allerdings noch nicht nach Hause. Sie will in der Disco noch nach ihrem Bruder suchen und dann gemeinsam mit ihm nach Hause fahren. Ein Umstand, der ihr vielleicht das Leben rettet. Schon bei der Verabschiedung von ihren beiden Freundinnen fällt Bettina auf, dass weder Jasmin noch Yvonne sich geäußert haben, wie sie überhaupt nach Hause kommen wollen. Aber Bettina denkt sich nichts dabei. Sie schaut den beiden noch einen Moment nach, ehe Jasmin und Yvonne im Dunkel des Parkplatzes verschwinden. Da im Allgemeinen gerade Aufbruchstimmung in der Disco herrscht, werden beide wohl von irgendjemandem mitgenommen werden, denkt sich Bettina, während sie in die Disco geht und nach ihrem Bruder sucht. Der nächste Morgen, 9 Uhr. Mutter Inge macht sich auf zum Zimmer ihrer Tochter Jasmin, um sie zum Frühstück zu wecken. Aber sie findet das Bett ihrer Tochter unberührt vor. Schon mit einem etwas unguten Gefühl ruft Inge die Mutter von Jasmins Freundin Yvonne an, um zu fragen, ob die beiden Mädels vielleicht bei ihnen übernachtet haben. Aber nachdem Yvonnes Mutter auch das Bett ihrer Tochter unberührt vorfindet, steigt die Sorge beider Eltern ins Unermessliche. Jasmin und Yvonne waren im Vorfeld noch nie einfach von zu Hause weggeblieben. Jasmins Mutter beschließt, Jasmins ältere Schwester Mona anzurufen, um sich bei ihr zu erkundigen, ob sie etwas von den beiden Mädels gehört hat. Zeitgleich telefonieren beide Mütter die Freundinnen von Jasmin und Yvonne ab. Allerdings bleibt all dies ohne Erfolg. Weder Jasmins Schwester noch ihre Freunde wissen, wo sich die beiden jungen Frauen aufhalten könnten. Am Abend entschließen sich die besorgten Eltern, die Polizei einzuschalten. Aber auch die steht erstmal ohne verwertbare Erkenntnisse da. Der Versuch, die völlig besorgten Eltern zu beruhigen, misslingt in Gänze. Ortswechsel. 11. Oktober 1994. Holzhändler Frank Gerster steigt gemeinsam mit einem potenziellen Käufer in seinen Geländewagen. Ziel der beiden Herren ist ein Waldstück in Hüttenberg. Gleich sind wir schon da, sagt Frank Gerster zu seinem Kunden, während sich der Geländewagen rucklig seinen Weg über die Waldpfade bahnt. Als beide Herren am Verkaufsort angekommen sind, fällt ihnen auf, dass aus den aufgestapelten Baumstämmen etwas herausragt. Bei näherem in Augenschein nehmen erkennt Frank Gerster, dass es sich um zwei Beine handelt. Zunächst hält er dies für die Beine einer Schaufensterpuppe. Die Leute werfen immer mehr Mist in den Wald, flucht er, während er seinen Wagen verlässt und sich auf dem Weg zu den Holzstämmen macht. Dort angekommen stockt ihm allerdings der Atem. Denn bei dem Fund handelt es sich in keinster Weise um eine Puppe. Hinter den Baumstümpfen liegen die entkleideten Leichen zweier junger Frauen. Panisch rennt Gerster zurück zu seinem Geländewagen und ruft dabei seinem Kunden zu, dass sie sofort die Polizei verständigen müssen. Diese ist dann auch wenig später vor Ort. Nachdem der Fundort abgesichert ist, beginnt die Spurensicherung ihre traurige Arbeit. Beide Leichen sind unbekleidet und nach ersten Schätzungen ca. 1 bis 3 Tage tot. Am Fundort finden die Ermittler jedoch weder die Kleidung noch persönliche Gegenstände der zwei Frauen. Lediglich eine weiße Herrensocke finden die Kriminaltechniker auf dem Oberschenkel von Jasmin. Diese kann zum damaligen Zeitpunkt allerdings aufgrund mangelnder Möglichkeiten in der Kriminaltechnik noch nicht auf eventuelle DNA-Rückstände untersucht werden. Sie wird aber natürlich als Beweismittel einbehalten. Schon vor Ort stellen die Ermittler die These auf, dass es sich bei dem Fundort nicht um den Tatort handelt. Anhand von Vermisstenmeldungen aus dem Umkreis können die beiden Opfer schnell identifiziert werden. Nach ein paar Stunden bringen Beamte der Limburger Kripo den Eltern von Jasmin und Yvonne die schreckliche Nachricht, dass die Leichen ihrer geliebten Töchter im ca. 45 Kilometer entfernten Hüttenberg aufgefunden wurden. Zeitgleich starten die Ermittlungen. Diese gestalten sich schwierig. Zwar haben Zeugen bzw. Freunde die beiden getöteten Frauen am Abend ihres Verschwindens in den beiden Discos gesehen. Aber niemand scheint mitbekommen zu haben, wie Yvonne und Jasmin von Disco 1 zu Disco 2 und dann von dort weggekommen sind. Haben sie ihren Mörder schon in der ersten Disco getroffen und sind mit ihm zum Feiern vor der grausamen Tat noch ins Anyway nach Els gefahren? Oder haben sie erst dort die falsche Entscheidung getroffen, die ihr Leben auf so grausame und dramatische Weise beenden sollte? Die Leichen von Jasmin und Yvonne werden auf dem schnellsten Weg in die Gerichtsmedizin der Uni Gießen gebracht. Hier stehen die Ermittler schon zu Beginn der Obduktion vor einem Rätsel. Denn sowohl die Todesursache als auch die Verletzungen der beiden Leichen sind alles andere als üblich. Nach etlichen Tests der Gerichtsmedizin steht fest, dass Jasmin und Yvonne je an einer Überdosis Chloroform verstarben. Das Betäubungsmittel, welches in vielen Kriminalfilmen den Schauspielern durch ein getränktes Taschentuch hochdramatisch aufs Gesicht gedrückt wird, ist alles andere als ein übliches Tötungsgift. Vielmehr dient es dazu, Personen kurzzeitig zu betäuben. Im Fall von Jasmin und Yvonne soll dies aber so oft wiederholt worden sein, bis schließlich der Tod eintrat. Aber das sollte nicht der einzige Untersuchungsbefund sein, der den Ermittlern Rätsel aufgibt. Yvonnes Leiche weist runde, nicht unterbrochene Rötungen um beide Brüste auf. Teilweise sind diese punktförmig eingeblutet. Die Leiche von Jasmin weist multiple Einstichstellen im Bereich der Brüste und der Genitalregion auf. Ebenso weisen beide Leichen im Genitalbereich Spuren von schwerem sexuellen Missbrauch auf. Die Gerichtsmediziner kommen zum Schluss, dass Yvonnes Verletzungen mit einer Art Saugglocke herbeigeführt worden sein könnten. Die Ermittler sind anfänglich ratlos. Doch dann beschließen sie, sich in Sexshops nach eventuellen Sextoys aus der Sadomaso-Szene zu erkundigen. Da diese Szene im Jahr 1994 im ländlichen Bereich noch nicht so weit verbreitet ist, erhoffen sie sich somit schnelle Erkenntnisse. In einem großen Sexshop in Limburg wird ihre Vermutung dann bestätigt. Die an den Leichen gefundenen Verletzungen wurden mit einer Brustsaugglocke herbeigeführt. Auch wenn die Kripo nun weiß, was die Verletzung herbeigeführt hat, sind sie bei der Suche nach ihrem Täter keinen Schritt weitergekommen. Die üblichen Verdächtigen für eine solch grausame Tat sind schnell überprüft und scheiden alle als Täter aus. Das Jahr 1994 vergeht und so sehr sich die eigens eingerichtete Sonderkommission auch bemüht, der oder die Täter bleiben unerkannt. Einmal mehr sollen die Medien bei der Täterergreifung helfen. Beste Adresse hierfür in den 90er Jahren ist und bleibt die Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Am 2. Juni 1995 stellt das Team um Eduard Zimmermann gemeinsam mit der zuständigen Staatsanwältin den noch ungelösten Fall in der Sendung vor. Hierbei wird auch die Belohnung von 25.000 Mark erwähnt. Aber auch das sollte nichts bringen. Der Fall wird zum großen Bedauern aller Ende 1995 als ungelöst abgelegt. Viele Jahre sollen vergehen. Doch dann im Jahre 2001 wird der Fall im Rahmen einer routinemäßigen Prüfung auf neue Erkenntnisse wieder aufgerollt. Denn mittlerweile verfügt die Polizei über die erforderlichen technischen Mittel, um von der sichergestellten Socke DNA-Proben zu entnehmen. Auch unter dem linken Zeigefinger von Yvonne entnahmen die Gerichtsmediziner damals Proben zur eventuellen späteren Auswertung. Und schon nach den ersten Proben ergeben sich für die Beamten zwei Treffer. Sie stellen auf dem Socken die DNA eines noch unbekannten Mannes sicher, sowie unter den Fingern von Yvonne die DNA einer Frau. Nun kommt nach 7 Jahren des Wartens endlich wieder Bewegung in den Fall. Insgesamt 1111 Männer werden zum Massengentest bestellt, um so vielleicht doch noch den Mörder von Jasmin und Yvonne zu finden. Unter den Herren befindet sich auch der damals 42-jährige Maurer Lutz K., der gebürtige Dresdner war 1989 in die Bundesrepublik geflohen und lebte seither in der Nähe von Wiesbaden. Seine DNA stimmt zu 100% mit der am Fundort gefundenen DNA überein. Lutz K., der mittlerweile als Wachmann in einer psychiatrischen Klinik arbeitet, wird am Folgetag auf seiner Arbeitsstelle verhaftet und zur Vernehmung aufs Revier gebracht. Im Zuge dieser Verhaftung gerät auch die Ehefrau von Lutz K., Monika, in den Fokus der Ermittler. Bei einer Durchsuchung der Wohnung findet die Polizei einen handgeschriebenen Brief von Monika K. Ob und an wen sie den verschicken wollte, ist nicht klar. Jedoch zeichnet der Inhalt ein sehr klares Bild über ihren Ehemann Lutz und untermauert den schlimmen Verdacht der Kripo. Lutz K. soll ein absoluter Sadist sein, dem es Freude macht, Frauen, im Fall des Briefes Monika, beim Sex zu quälen und zu erniedrigen. In dem Brief geht Monika detailliert auf die sexuellen Misshandlungen durch ihren Ehemann ein. Unter anderem soll er sie auch mehrfach mit Chloroform betäubt und sich danach in sadistischer Weise an ihr vergangen haben. Da Monika aber fürchtete, als alleinerziehende Mutter keinen neuen Partner mehr zu bekommen, ließ sie, laut ihrem Brief, die Misshandlungen anfänglich über sich ergehen. Eine DNA-Probe ergibt, dass es sich bei der DNA unter Yvonnes Fingern um die von Monika K. handelt. Somit wird auch sie in Haft genommen und verhört. Im Vorfeld zum Prozess verfasst Lutz K. einen Brief an die Staatsanwaltschaft. Hierin räumt er ein, die beiden jungen Frauen gemeinsam mit seiner damals noch Lebensgefährtin Monika entführt zu haben. Jedoch soll Monika laut dieses Briefes keinesfalls zur Mitwirkung gezwungen worden sein. Auch der sadistische Sex in der Beziehung sei im gegenseitigen Einvernehmen geschehen. Ein Zitat aus dem Brief. Sie liebte es, Opfer zu sein. Sie genoss es, Schmerzen zu haben. Sie bestand darauf, dass ich sie quälte. Unsere Fantasien wurden von Monat zu Monat brutaler, bis auch der Tod mitspielte. Jeder von uns hatte seine eigenen brutalen Fantasien. Aber sie hat mich mit ihrer Fantasie immer übertroffen. Es kommt mir so vor, dass Moni in den vergangenen Jahren alles geplant hat, schrieb der Angeklagte nach seiner Verhaftung im September 2001 in seiner Zelle. Und weiter: Schuldig ist sie nur, was sie aus mir gemacht hat, mit ihrer Eifersucht und ihrem Nymphomanensein. Nach einem Streit habe ihn seine Frau eines Nachts aufgefordert: Lass uns eine holen, die wir quälen können. Vor knapp 8 Jahren hätten sie dann vor der Disco in Elz Jasmin und Yvonne angesprochen, ins Auto gelockt und mehrfach mit Chloroform betäubt. Als sie die beiden Mädchen in ihrer Wohnung aus 2 Postsäcken ausgepackt hatten, seien beide schon tot gewesen, behauptet Lutzka in seinem Brief ans Gericht. Wenn jemand fragen würde, warum das alles passiert sei, könne er nur antworten: Es war einfach unsere Sexlust. Ich konnte ja auch nicht wissen, dass die an dem Chloroform kaputt gehen. In der folgenden Nacht habe man dann die Säcke fortgeschafft. K. hierzu, Zitat: Ich hätte sie ja vergraben, aber meine erzkatholische Frau wollte das nicht. Das Gericht sowie alle Anwesenden sind mehr als schockiert über die Art und Weise, wie Lutz K. über seine Tat und vor allem über seine Opfer spricht. Der Prozess vor dem Limburger Landgericht startet dann im Sommer 2002. Die Aufarbeitung der Tat verlangt den Beteiligten alles ab. Aber die beiden grausamen Morde sollen nicht die einzigen sein, weswegen sich Lutz K. und seine Frau Monika vor Gericht verantworten müssen. Die Anklage wirft ihnen außerdem den sexuellen Missbrauch von Monikas leiblicher Tochter, die mehrfache Vergewaltigung einer 11 Jahre alten Nachbarstochter und den Besitz von ca. 13.000 Gewaltsexbildern vor. Im Prozess legt Monika K. ein Teilgeständnis ab. Sie gibt zu, die beiden jungen Frauen auf dem Parkplatz der Disco angesprochen zu haben. Auch bei der Reinigung der Leiche habe sie geholfen. Allerdings sei sie zu all dem von ihrem Ex-Mann gezwungen worden. Sie sei ihm, Zitat, hörig. Ebenso schildert Monika K. dem Gericht, dass ihr Leben mit ihrem Mann von Gewalt und Erniedrigungen geprägt gewesen sei. Wenn er sich mal eine Stunde mit mir beschäftigte, war ich glücklich für 4 Wochen. Viel geredet wurde nicht miteinander. Geschlechtsverkehr klappte häufig nicht. Er wollte Sex zu dritt, war scharf auf Minderjährige. Was hat sie veranlasst, ihn zu heiraten? Fragte daraufhin die Vorsitzende verwundert. Hat ihnen ihr Mann mit Konsequenzen gedroht, wenn sie ihn nicht heiraten? Monikas Antwort hierauf: Nein. Auf die Frage des Gerichts, ob die Ehe noch fortbestehe oder ob sie eine Trennung beabsichtige, antwortete die Angeklagte knapp: Sie besteht noch fort. Durch die Tat sind wir für immer verbunden. Ein vom Gericht in Auftrag gegebenes Gutachten bescheinigt dem Angeklagten Lutz K. eine verminderte Schuldfähigkeit aufgrund seiner manifesten sadistischen sexuellen Störung. Monika K. hingegen wird die volle Schuldfähigkeit durch einen weiteren Gutachter attestiert. Sie sei zu keinem Zeitpunkt in Gänze handlungsunfähig gewesen. Im März 2003 dann das Urteil. Lutz K. wird wegen des zweifachen Mordes aus niederen Beweggründen zu einer 15-jährigen Haftstrafe verurteilt. Ebenso wurde die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik auf unbestimmte Zeit angeordnet, da von ihm eine erhebliche Wiederholungsgefahr ausginge. Das Gericht verzichtete aufgrund des psychiatrischen Gutachtens auf die Verhängung einer lebenslangen Haftstrafe sowie auf die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Bei seiner Ehefrau Monika K. hingegen entscheidet sich das Gericht für die Höchststrafe. Lebenslang. Sie habe heimtückisch und aus niederen Beweggründen gehandelt, weil sie mit der Tat die Zuneigung ihres Gatten gewinnen wollte. Monika K. war keinesfalls nur Gehilfin, sondern Mittäterin. Ohne sie wäre die Tat nicht möglich gewesen, so die Richterin. Beide Eheleute seien sich der Gefährlichkeit des Chloroforms bewusst gewesen, sagt die Richterin. Lutz K. hatte bereits seine Frau vor der Tat mit diesem Stoff betäubt, den er als Wachmann in der psychiatrischen Klinik Hadamar entwendet hatte.
Ach Gott, was für ein grausamer Fall. Also ich habe der Frau auch kein Wort abgekauft. Weil wenn sie nur Mittäterin gewesen wäre und quasi von ihrem Mann dazu gezwungen worden wäre, dann hätte sie ja spätestens zur Verhandlung die Scheidung eingereicht. Oder zumindest dann auf die Frage, ja, beabsichtigen sie sich von ihrem Mann zu trennen, anders geantwortet. Also allein dieser Satz, Durch die Tat sind wir für immer verbunden. Das war schon so krank. Findest du das Urteil gerecht?
In keinster Weise.
Was hättest du angestrebt?
Lebenslange Haft, besondere Schwere der Schuld.
Für beide?
Ja, nie mehr raus.
Ja gut, also Lutz, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hat ja 15 Jahre bekommen. Verbringt er diese 15 Jahre in der psychiatrischen Einrichtung oder kommt er danach in die psychiatrische Einrichtung? Weil es wurde ja gesagt, von ihm ist auch nach der Haft, von ihm ist eine Gefahr auszugehen.
Das war etwas, was ich mir auch überlegt hatte, was ich auch versucht hatte nachzugucken. Das Problem ist, es gibt beides. In der Regel ist es ja so, wenn eine psychiatrische Behandlung angedacht wird und keine große, in Anführungsstrichen jetzt, Gefährlichkeit von dem Betreffenden jetzt ausgeht, geht der zuerst in die Psychiatrie, wird behandelt, stabilisiert und tritt dann seine Haftstrafe an. Mhm. Ich habe es auch schon andersrum erlebt. Das also hieß, nee, der geht jetzt erst in den Knast und danach in die Psychiatrie, weil auch im Gefängnis du selbstverständlich psychiatrisch betreut wirst. Also die haben auch Psychiater. Mhm. Das Problem ist, ich konnte nicht nachvollziehen zum Schluss, ob die noch in Haft sind, ob die wieder draußen. Also ich kann es nicht beurteilen. Ich weiß es nicht. Es steht auch nirgendwo. Aber für mich ist das ein Witz. Also die hätten beide lebenslang mit besonderer Schwere der Schuld. Und den hätte ich nie mehr rausgelassen. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, für mich hört es sich auf jeden Fall auch so an, als würde man dann anschließend nach der Haftzeit auch versuchen, für immer in der psychiatrischen Einrichtung zu belassen. Ob das jetzt der Fall ist, wissen wir nicht. Mir ist gerade eingefallen, stimmt, wir haben ja schon 2023, das ist manchmal unfassbar. Das heißt, theoretisch müsste man jetzt über Lutz mehr Bescheid wissen. Aber gut. Wenn du in den Medien jetzt nichts gefunden hast, Nein. Wird das beabsichtigt sein. Vielleicht hat der Lutz auch schon eine neue Identität bekommen. Bei Monika wird es ja eine ganz klare Sache sein. Lebenslang mit besonderer Schwere der Schuld wird ja auch bedeuten, dass sie ja nach 15 Jahren nicht rauskommt.
Ja, also sie, ob jetzt bei Monika auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt wurde, das weiß ich nicht. Es ist nur lebenslang ausgesprochen. Nein. Ich habe nur lebenslang vorgelesen.
Oh.
Bei Lutz ist auf die besondere Schwere der Schuld verzichtet worden, aufgrund des Gutachtens. Monika wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Hm. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich konnte es, wie gesagt, nicht mehr nachvollziehen. Ich habe diverse Quellen gelesen, aber es geht nirgendwo raus hervor. Das waren also alles Quellen, die sich nur auf die Verhandlung selbst und auf den Schuldspruch bezogen haben, aber nicht daraus, was hinterher draus geworden ist.
Hm. Ja, also das wäre mal ganz interessant zu wissen, was daraus geworden ist. Denn ich finde auch dieser Brief, der von Monika verfasst wurde, der dann in der Wohnung gefunden wurde, hörte sich für mich wie ein schlecht gefaktes Beweismittel an, ja, und um im Prinzip nochmal zu untermauern, ich wurde zu dieser Tat gezwungen und ich lebe ja in einer so schrecklichen Ehe. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil wie gesagt, sonst wäre ihr Verhalten im Anschluss in Bezug auf die Ehe, auf ihren Ehemann anders gewesen. Das Ding ist ja auch, sie wusste ja höchstwahrscheinlich Bescheid, dass zumindest Lutz, ich weiß jetzt nicht, sie war jetzt erstmal nicht davon betroffen, aber ihr Mann wurde ja erstmal zu dem Massengentest eingeladen. Wahrscheinlich wird sie genau zu diesem Zeitpunkt schon geahnt haben, das kann schiefgehen, mein Mann kann festgenommen werden und dann kann vermutlich auch noch meine DNA sichergestellt werden. Ja. Und vor allem, wenn DNA-Spuren unter den Nägeln eines der Opfer gefunden wurde, das war ja Yvonne, ne? Das ist ja eine Abwehrreaktion. Wenn man versucht, sich zu wehren im Todeskampf, das wird ja nicht passiert sein, wenn sie jetzt einfach nur daneben stand und das beobachten musste, was da passiert ist.
Nein, tatsächlich ist es so, dass es stand aber nur in einem Zeitungsartikel drin, deswegen habe ich es nicht so übernommen. Tatsächlich wird eher davon ausgegangen, dass das im Rahmen der Reinigung der Leichen passiert ist. Also beide Leichen waren ganz akribisch sauber gemacht, also gewaschen, dass das irgendwie dabei mit der DNA passiert ist. Stand in einem dieser Artikel, aber nicht
unter
in allen.
Unter den Fingernägeln? Beim Reinigen?
Ja, stand in einem dieser Zeitungsartikel. Wie gesagt, ich habe es jetzt extra nicht mit reingenommen, weil es halt eben nicht sich bestätigt hat. Es gab dann auch noch Zeitungsartikel, wo noch einige Passagen aus diesem Brief von Monika K. waren, was der da alles mit ihr gemacht hat. Da habe ich jetzt mal drauf verzichtet. Ich denke mir, das spricht für sich. Ja, ja, da muss man also nicht noch mehr die Menschen mit belasten.
Also um ehrlich zu sein, für mich klingt das eher sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es, gerade wenn sie ja versucht haben, die Leichen akribisch zu reinigen, dass das dabei passiert ist. Für gewöhnlich findet man DNA unter den Fingernägeln eines Opfers durch eine Abwehrreaktion. Ja? Also wenn man versucht, sich zu wehren im Kampf, im Überlebenskampf. Und genauso wird es in dem Fall auch gewesen sein. Also natürlich weiß ich es nicht zu 100%, das ist jetzt meine Vermutung. Ich vermute dahinter, dass sich da zwei gefunden haben, dass Lutz eben seine sadistischen Vorlieben hatte und er mit Monika höchstwahrscheinlich auch die perfekte Gegenrolle gefunden hat. Ist jetzt nur meine Vermutung, wie gesagt. Alles andere kann ich mir, wie gesagt, aufgrund der Reaktion, die dann auch später zu der Verhandlung stattgefunden hat, kann ich mir beim besten Willen einfach nicht vorstellen. Und dann hat noch ein weiterer Detail für mich wenig Sinn ergeben. Es wurde ja gesagt, als sie in die Wohnung geladen hatten, waren sie schon tot, also vom Chloroform. Das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht, weil ein Gerichtsmediziner hätte doch auch sicher feststellen können, wenn sämtliche Verletzungen und Misshandlungen nach dem Tod eingetreten wären. Dem war ja nicht so.
Ja, der Lutz K. hatte dann in diesem Brief oder vor Gericht, das konnte ich leider nicht so genau rausfiltern, auch nochmal gesagt, ja, sie hätten das dann hinterher nur wie ein Sexualmord aussehen lassen, um die Polizei da auf eine falsche Fährte zu locken.
Okay.
Also das, nein, hier wie gesagt, das Problem ist halt gewesen, dass dieser ganze Prozess sich hauptsächlich auf diesen Briefverkehr, den die da halt hatten mit Staatsanwaltschaft und Gericht, also von Seiten von Lutz K. jetzt, der hat sich vor Gericht nicht großartig geäußert, außer diese einige Äußerungen, die ich dann hier vorgetragen habe eben. Mhm. Und Monika hat dann, wie gesagt, halt versucht, so ein bisschen die Opferrolle einzunehmen, dass sie in dieser Beziehung nicht die treibende Kraft war, das gestehe ich zu.
Das kann gut möglich sein.
Das gestehe ich ihr zu. Nichtsdestotrotz ist es so, dass hier schon eine Tatbeteiligung aus meiner Meinung nach freien Stücken war. Also das ist nicht so, dass er die mit einer Waffe bedroht hat und gesagt hat, und jetzt los. So nach dem Motto. Mhm. Inwiefern der Wille von dieser Frau durch die Misshandlung durch den Mann von vorher schon in Anführungsstrichen jetzt gebrochen war oder sowas, das kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Oder ob sie wirklich, so wie du es gesagt hast, sich in dieser Rolle wohlgefühlt hat und dann auch irgendwann Gefallen an diesen Sachen gefunden hat und mehr oder weniger so die Hoffnung hatte, naja gut, wenn das denen antut, tut das wenigstens nicht mir an, so nach dem Motto. Vor Gericht hat sie es allerdings umgekehrt gesagt, da hat sie gesagt, sie hätte es erstmal alles nur über sich ergehen lassen, in der Hoffnung, dass er sich dann niemand anders holt, den er misshandelt.
Okay, das ist jetzt das Ding. Also wie gesagt, warum ich überhaupt der Meinung bin, dass das alles so nicht richtig sein kann, ist, wie gesagt, aufgrund dieses eines Zitates, durch die Tat sind wir für immer verbunden. Das hört sich nicht nach einem Opfer an, die sich irgendwie, ja, immer, also die im Prinzip nur Mitläuferin war und selber irgendwie Angst vor ihrem Mann hatte. Dann hätte sie ja dann spätestens zu dem Zeitpunkt gesagt, hier, nein, ich möchte auch mit dem nichts mehr zu tun haben. Ja, ich war die ganze Zeit in einer Opferrolle.
Ja, sie hat ja auch vor Gericht gesagt, sie wäre ihm hörig. Hat sie ja auch zugegeben.
Ja, naja. Dann hattest du noch gesagt, er musste sich ja auch anschließend für Missbrauch an der eigenen Tochter von Monika verantworten. Ja. Kannst du dazu noch was erzählen? Oder?
Nein, kann ich leider nicht viel zu erzählen. Das war, wie gesagt, in zwei meiner Quellen wurde das halt kurz beschrieben. Ja, dass das nicht das Einzige war, was ihm vorgeworfen wurde. Oder beiden, also die sind beide deswegen angeklagt worden. Weil es in diesen, ich glaube, 13.000 Fotos waren es natürlich auch Bilder gab, wo halt eben dann sowohl die leibliche Tochter als auch das Nachbarskind da abgelichtet wurden. Also wie gesagt, diese Frau ist nicht unschuldig, ist kein Opfer oder sowas. Also das passt schon so. Ja?
Ja, weil spätestens, wenn die eigene Tochter involviert ist, also ich, nee, dass sie da nicht schon viel eher tätig geworden ist, ihren Mann angezeigt hat, zur Polizei gegangen ist. Nee, wie gesagt, also ich kann mir die Opferrolle bei ihr null vorstellen. Ich versuche auch jedes Mal, wenn es dann heißt, bei solchen Fällen, die ja erst wesentlich später aufgeklärt werden, es werden Massengentests gemacht, versuche ich mir immer vorzustellen, wie dieses Gefühl wohl für einen Täter gewesen sein wird. Mit was für einem Gefühl fährt denn so ein Lutz zu diesem Massengentest? Also, wenn er schlau gewesen wäre, hätte er ja gewusst, ich könnte da eventuell dingfest gemacht werden. Selbst wenn du sagst, die haben ja die Leichen akribisch gereinigt. Aber wenn dem so war, dann hätte man ja gar keine Massengentests veranlassen müssen. Dementsprechend weiß ich gar nicht, warum dann solche Menschen nicht einfach fliehen und gar nicht erst zum Massengentest gehen. Oder wussten die eventuell gar nicht, wofür dieser Massengentest, also für welchen Mordfall dieser Massengentest
das
war?
Das kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht, was aus den Beschreibungen, die so in der Zeitung, man kann ja manchmal so ein bisschen was rauslesen im Prinzip. Mhm. Also das scheinen beide nicht die hellsten Kerzen auf der Torte gewesen zu sein. Mhm. Und vielleicht konnten sie sich auch darunter nichts vorstellen, haben dann auch gedacht, naja gut, ist ja schon so lange her, wer weiß, ob da überhaupt noch was zu finden ist. Ich kann es nicht beurteilen. Tatsache ist halt eben, er ist dazu geladen worden. Wie das dazu kam, dass er geladen worden ist, kann ich nicht beurteilen. Es ging auch nirgendwo raus hervor. Mhm. Ob der vorher vielleicht schon mal auffällig geworden ist in irgendwie so eine Richtung oder ob das, die haben sich ja auch in der Sadomaso-Szene in Anführungsstrichen ein bisschen umgehört.
Ja, ich wollte ja gerade sagen, es war ja ein Massengentest. Das heißt, da werden jetzt nicht nur gezielt Leute rausgepickt, sondern meistens ja irgendeine Ortschaft und dann halt Männer im Alter von bis quasi. Ja, die da irgendwie ins Täterprofil passen könnten.
Konnte ich leider nicht mehr vernünftig nachvollziehen. Deswegen habe ich auch da mich nicht so geäußert. Wie gesagt, ich kann mich an diesen Fall noch erinnern, weil es, wie gesagt, hier in der Umgebung bei mir war. Mhm. Ich kenne auch diese Diskothek. Ja, und es ist wirklich so, dass das also ein, ja, wenn es da stockdunkel ist, siehst du gar nichts mehr. Also wenn du 5 Meter weggehst, bist du weg. Mhm. Ja, das ist mitten in einem Gewerbegebiet, ganz, ganz schlecht beleuchtet alles. Also klar, wenn du da auf dem Parkplatz irgendwo in ein Auto einsteigst, das kriegt keiner mit.
Gut, die Sache ist halt nun mal die, das war ja jetzt auch in den 90ern, da war es auch, oder auch, keine Ahnung, es scheint ja eher ein bisschen Gewerbegebiet, hast du jetzt gesagt, oder eher auch ländlich wahrscheinlich gewesen zu sein. Da ist es gang und gäbe gewesen, dass man per Anhalter irgendwie mitgenommen wird, ja, und man sich nichts dabei denkt. Und wenn du dir jetzt ein Paar siehst, ja, die ja vermutlich dann auch sympathisch wirken, dann steigst du da auch eher ein, als wäre das jetzt einfach nur ein Mann. Wenn, sobald eine Frau dabei ist, hat man ja eigentlich schon etwas besseres Gefühl zumindest dabei, ne? Und die 2 Mädels waren ja auch nicht alleine.
Das Einzige, was ich halt noch dazu sagen muss, und das tut mir jetzt auch leid, dass ich das so sagen muss, weil ich in keinster Weise da jetzt auf die Eltern da irgendwie gehen möchte, aber die 2 Mädels waren 16 Jahre alt und sind bis morgens um 4 Uhr auf Tour, also auch im ländlichen Bereich. Und wie gesagt, das ist nicht ländlich. Also Limburg und Diez und auch da oben, das ist nicht ländlich. Mhm. Also das ist Stadt gewesen. Mhm. Natürlich jetzt keine Stadt wie Frankfurt oder Berlin, aber das ist nicht so, dass die in die Dorfkneipe gegangen sind jetzt.
Ja, selbst wenn. Ich muss sagen, ich habe mich bei demselben Gedanken erwischt, dass ich mir auch dachte, ui, also ich weiß nicht, ich habe jetzt keine Kinder, aber ich meine, ich bin da vielleicht auch ein bisschen geprägt, ja, auch weil ich auch ein Stadtkind bin, was jetzt nicht gerade unbedingt aus der besten Stadt kommt. Ich würde ein 16-jähriges Kind wahrscheinlich auch nicht so lange ausgehen lassen. Aber wie du es beschrieben hast, waren die 2 ja auch sehr zuverlässig. Ja, die schienen ja, auf die konnte man sich anscheinend verlassen. Und ich denke mal, die Mutter hat sich wahrscheinlich gar nicht allzu viel Sorgen gemacht, weil halt nie irgendwas schiefgegangen ist.
Um Gottes Willen, ich will auch jetzt überhaupt nicht den Eltern hier irgendwelche Vorwürfe machen. Die werden sich selbst, wie gesagt, ich kann gar nicht erahnen, was das für ein Gefühl ist. Und ja. Will da jetzt auch gar nicht das Einzige. Ich habe es halt gelesen, habe ich da 16 Jahre, morgens um 4, habe ich dann, ja, auch stattlich. Ja, aber wie gesagt, das ist jetzt vollkommen wertfrei und soll auch nicht falsch verstanden werden.
Abgesehen davon, sind wir mal ehrlich, das hätte egal zu welcher Tageszeit,
absolut,
egal
absolut,
wo, und passieren, ja, können.
Genau, und es waren auch in Anführungsstrichen spontan willkürlich, unwillkürlich ausgewählte Opfer. Die beiden, richtig, sind halt gerade, wie gesagt, wer weiß, wenn diese dritte Freundin noch gesagt hätte, ja, ich fahre mit euch heim. Ja, wer weiß, was dann passiert wäre. Vielleicht wäre gar nichts passiert, weil drei denen vielleicht zu viel gewesen wäre, schon aus lauter Angst da Aufsehen zu erregen. Oder es hätten dann am Ende drei tote junge Frauen im Wald gelegen.
Ja.
Ja. Das weiß ich nicht. Aber gut, ich deswegen habe ich die Triggerwarnung am Anfang gemacht. Also es ist nicht ohne. Ich habe gewisse Details, die da noch in Briefen standen, auch weggelassen, weil ich finde, das reicht. Mhm. Aber ja, war ein heftiger Fall. Ich erinnere mich noch daran. Sowohl an die in den 90er Jahren, da war ich ja noch nicht so alt, als auch 2001 und den Prozess und so weiter. Das ging schon hier rund. Also es war schon präsent hier in der Gegend.
Zum Glück wurde der Fall aber auch nochmal aufgegriffen und konnte geklärt werden, sodass die Schuldigen auch ihre verdiente Strafe bekommen haben. Ich habe auch gesehen, du hast von Lutz und Monika K. auch schon Bilder in die Dropbox gepackt.
Ja.
Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen können sich diese gerne auf Instagram unter @allejahremörder mit OE geschrieben anschauen oder auf Twitter unter @allejahremorde. Dort könnt ihr uns natürlich unter den Posts gerne eure Meinung zu dem Fall und auch gerne noch offene Fragen drunter schreiben. Wenn ihr uns generell kontaktieren möchtet und auf Social Media nicht unterwegs seid, könnt ihr uns selbstverständlich auch gerne eine E-Mail schreiben unter die Adresse
contact@allejahremörder.de, Mörder auch mit OE geschrieben.
Achso, ganz kurz, die Herrensocke nochmal, ja, die Herrensocke, die da gefunden wurde, die war wahrscheinlich dann das Instrument, was da mit Chloroform getränkt war? Oder wieso diese einzelne
das,
Socke?
Das ging aus den Berichten leider nicht hervor. Es wurde, ja, in einem Artikel stand drin, dass das vielleicht als Knebel verwendet wurde.
Das hatte ich auch im Kopf.
Ging nicht draus hervor. Sie lag halt auf dem Oberschenkel von Yvonne, lag halt die Socke drauf. Oder von Jasmin, das weiß ich jetzt leider nicht mehr auswendig.
Was halt auch davon zeugt, dass nicht alles komplett durchdacht war. Weil wenn sie versucht haben, alle Spuren zu beseitigen, warum haben sie dann diese eine wichtige Socke, die mit DNA-Spuren benetzt ist, warum haben sie die vor Ort gelassen? Aber zum Glück, zum Glück.
Ja. Gut, dann würde ich mir mal was Neues raussuchen.
Machen Sie das?
...1996.
Da bist du jetzt aber nicht weit gekommen, ne? Hatten wir schon zweimal auf jeden Fall. Und wir haben auch Fallvorschläge.
Ja, dann werde ich das mal machen. 90er Jahre, da finde ich eigentlich immer was. Alles klar, ist notiert.
Sehr schön.
Gut, ihr Lieben, dann wollen wir euch mit diesem doch schlimmen Fall dennoch mit den besten Wünschen in die neue Woche entlassen. Passt gut auf euch auf. Wenn ihr Lust habt, hört am Mittwoch gerne mal bei unserem anderen Podcast Ungedingst rein. Da geht es deutlich harmonischer, friedlicher und lustiger zu. Aber da gehört es auch hin. Steht alles unten in den Shownotes, wenn ihr möchtet. Wir hören uns, wenn ihr wollt, nächsten Sonntag wieder 14 Uhr bei Alle Jahre Mörder. Bis dahin, macht's gut, passt auf euch auf, bleibt vernünftig und tschüss.
Macht's gut. Bye.